Mensch, Musiker.
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 Musiker. Musiker.
Der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts der Deutschen Staatsphilharmonie Mensch, MusikerInnen. Heute zu Gast der Leiter des künstlerischen Betriebsbüros, Tim Rademacher. Hallo Tim, guten Morgen.
Hallo Jochen.
Ja, wir sitzen hier mitten in Ludwigshafen, es ist eisig draußen, der Winter kommt und die Weihnachtszeit nähert sich und du bist ein eifriger Bäcker. Was gibt's bei dir für Plätzchen?
Ich habe noch gar nicht so viel gebacken dieses Jahr. Erdnussplätzchen, Nougataler, was hatte ich noch? Ach, Haselnussküsschen und Zimtsterne. Und jetzt am Wochenende wollte ich mal dran arbeiten, dass es mehr wird.
Okay. Wär der Beruf eines Konditors für dich auch in Frage gekommen?
Habe ich damals noch überhaupt nicht so überlegt, als es um die Berufswahl ging. Im Moment, glaube ich, finde ich eher Bäcker interessant, aber ja, man weiß ja nie, was noch so passiert.
Okay, gut, dann lass uns ein bisschen vorne anfangen. Der Leiter des Betriebsbüros, des künstlerischen Betriebsbüros, das war ein stressiger oder ist ein stressiger Job, ne?
Ja.
Bei dir laufen alle Fäden zusammen, ne?
Genau, kurz gesagt kann man sagen, dafür zuständig, dass auf und hinter der Bühne alles läuft.
Ja. Also Dirigent und Intendant machen eine Planung und stellen sich hin und dirigieren, aber du musst dafür sorgen, dass alle zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, ne?
Genau, also der Intendant legt fest, wann spielen wir wo, mit wem, welches Programm. Und ich bin dann dafür da, erstmal zu gucken, dass die ganze Planung mit dem Tarifvertrag übereinander stimmt. Also die Musiker sind ja angestellt und haben Tarifvertrag und mit dem muss dann unsere ganze Planung natürlich konform sein. Dann die Absprache mit den Gastdirigenten und Solisten oder deren Agenturen. Wann wird was geprobt? Streichergröße, Streicheraufstellung, wer braucht ein Hotel? Wer kommt wie zum Konzert nach Mainz, nach Karlsruhe und so weiter? Dann das Ganze in einen Dienstplan überführen für die Musiker. Dafür sorgen, dass die richtigen Leute eingeteilt sind, wenn irgendwer fehlt, sei es, weil bei uns eine Stelle frei ist, weil irgendwer krank ist oder weil wir ein Heckelfon brauchen, was wir nicht im Orchester haben, dann die entsprechenden Aushilfen und Verstärkungen suchen, Ansprechpartner für Musiker sein, Reiseleitung zu Gastspielen, und so ein bisschen, was sonst kein anderer macht, bleibt eigentlich immer am KBB hängen.
Also das ist ja eigentlich, das ist eine gigantische Aufgabe, finde ich. Also du hast deine Hände überall drin und drüber, hältst sie schützend drüber, dass das alles stattfindet. Wahnsinn. Im Moment hast du ein Trainee,
genau.
Aber du hast das auch ganz lange alleine gestemmt, diese Sache, ne?
Nee, Trainee war schon immer da.
Trainee war schon immer
also
da.
Also die Trainees gibt es ein paar Jahre länger, als ich hier bin. Die Stelle, als ich kam, war ja vakant. Ich wurde damals von der damaligen Trainee eingearbeitet. Die ist dann nach 3 Monaten gegangen.
Mhm.
Und dann musste das irgendwie alleine funktionieren. Und dann hatten wir noch einen dritten Trainee in der Zeit, der eigentlich für die Website zuständig war. Der ist dann zu mir gewechselt, damit wir wieder zu zweit waren, weil alleine ist es nicht unbedingt zu schaffen.
Ja.
Es ist schon zu zweit relativ viel, aber.
Und du bist ja auch bei den Proben dann morgens im Saal und guckst, dass alle da sind oder
genau. Einer
von euch. Was passiert, müssen wir vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, was passiert, wenn jetzt jemand krank wird plötzlich? Was machst du dann?
Wenn jetzt jemand krank wird, dann ruft er hoffentlich vorher an, fällt nicht erst bei Probenbeginn auf. Wenn irgendwer bei Probenbeginn nicht da ist, dann ruft man ihn halt an, steckt er auf der Autobahn im Stau oder ist was anderes passiert. Wenn sich jemand krank meldet, dann ist die Frage, ist er jetzt nur für heute krank oder ist er für länger krank? Weil wenn irgendwie die 12. Geige für die heutige Probe nicht da ist, dann ist das noch zu verschmerzen. Wenn jetzt die Solo-Oboe krank ist, muss da irgendwer sitzen.
Ja.
Dann ist die Frage, gibt es noch jemanden aus unserem Orchester, der einspringen kann? Weil es haben ja nicht immer alle Dienst, je nach Besetzung. Also wir spielen zum Glück nicht so oft Stücke, wo alle 4 Oboen besetzt sind. Meistens hat irgendeiner von denen frei und bereitet sich halt aufs nächste Projekt vor. Dann ruft man die Person an, die frei hat, oder wenn wir Pech haben und es ist niemand mehr da, dann rufen wir bei den umliegenden Orchestern oder bei anderen Leuten, die wir auf der Liste haben, an und fragen, haben Sie Zeit, jetzt heute vorbeizukommen bis Sonntag können Sie noch Oboe spielen.
Ja, Wahnsinn. Und so jetzt im Moment haben wir eine Erkältungswelle, die schlägt sich ja auch hier im Orchester um sich. Vorher war Corona eine irre Herausforderung, oder?
Ja.
Mit Testung, also, das ist ja auch
genau, bei euch hängen geblieben. Genau, die Tests sind auch bei uns. Wir haben ja jetzt gerade wieder reduziert auf nur noch einen Test pro Woche. Das ist für uns auch hilfreich, weil wenn Projektbeginn ist oder wenn Testtag ist, dann kommen wir morgens ins Büro und so bis Probenbeginn kommen wir eigentlich nicht wirklich dazu, irgendwie sinnvoll zu arbeiten, weil ständig irgendwer in der Tür steht und entweder seinen Test zeigen will oder noch einen Test braucht, weil sie von Aushilfen von außerhalb sind. Wir verteilen die Tests halt immer vorher an unsere Musiker und die Aushilfen kriegen wir in der Woche vorher natürlich nicht, sondern die kriegen den Test erst, wenn sie kommen oder hat den Test vergessen und muss ihn nochmal nachmachen. Und wie gesagt, vor Projektbeginn am Testtag kommt man immer nicht wirklich zu sinnvollem Arbeiten.
Ja.
Aber die Corona-Zeit, also so diese Zeit 2020, 2021, war andererseits für uns auch ganz gut, weil da musste man halt die ganzen Besetzungen reduzieren. Mhm. Und dann haben wir mal fast ausschließlich mit Besetzungen gespielt, die wir aus hauseigenen Musikern abdecken okay. konnten. Also auch mit allen Leuten, die krank sind und mit Stellen, die nicht besetzt sind und so. Und wir haben uns dann geeinigt, Aushilfen versuchen wir möglichst freischaffende Musiker zu kaufen, weil die halt gerade
auch soziale Aspekt kämpfen. Dabei.
Genau.
Wow.
Und dann hat man, wenn wir eine Aushilfe brauchten, haben wir ein oder zwei Leute angerufen und die haben gefragt, haben Sie Zeit? Ja, bitte.
Ja, okay. Ja, Wahnsinn. Ja, vielen Dank für den Einblick dahin. Jetzt möchte ich aber oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, wie kommt man dazu, sich diesen Beruf, das ist ja kein Studienfach oder kein Lehrberuf, wie war dein Weg hierhin? Lass uns ein bisschen ganz kurz über deine Schulzeit reden und dann, wie es weitergegangen ist.
Genau, also ja, zur Schulzeit, Musik war eigentlich immer schon irgendwie bei mir dabei. Vor der Schule haben mich meine Eltern zur musikalischen Früherziehung geschickt. In der ersten Klasse mussten wir dann alle anfangen, Blockflöte zu spielen.
Okay.
Ich glaube, in der zweiten Klasse war ich dann einer von drei oder so, die es noch gemacht haben.
Ja.
Dann wurde ich zu einer privaten Lehrerin geschickt, die hat auch Klavier unterrichtet und irgendwann gefragt, ob ich dann nicht mal Klavier ausprobieren will. Dann bin ich halt von Blockflöte zu Klavier gewechselt. Bei so einem Instrumentenfindungskurs an der Musikschule bin ich dann mal bei Schlagzeug hängen geblieben. Und irgendwann so mit 12 hatte ich dann noch zu viel Zeit und habe noch mit Saxophon angefangen. Das ist so das, was jetzt heute noch aktiv ist. Habe dann auch mal noch in Percussion-Bands und in Bands und so gespielt. In der Schule habe ich mir so ein bisschen E-Bass nebenbei beigebracht und dann noch dreimal Musikunterricht halt. Und neben der Schule hat man ja für sowas immer noch Zeit. Aber es war klar, dass ich jetzt nicht Berufsmusiker werden will. Dazu hat es nicht gereicht. Und Lehramt war mir auch klar, wollte ich nicht. Und dann war die Frage, was mache ich denn? Und ich bin ja noch so die letzte Zivildienstgeneration.
Und wann bist du geboren?
90.
90.
Mhm. Also ich glaube, also 2009 habe ich Abi gemacht. Ich glaube, 2010 wurde dann die Wehrpflicht ausgesetzt. Mhm. Jedenfalls, ich musste noch Zivildienst machen. Und irgendwie kam ich dann so, ein Bekannter, der arbeitet im Tonstudio und der hat mir erzählt, ja, bei ihm kann man auch so ein freiwilliges soziales Jahr in der Kultur machen.
Okay.
Da dachte ich mir, ach ja, klingt ja ganz gut. Hab auf die Website geguckt, Bewerbungsschluss heute. Oh, Sachen ausgefüllt, in den Briefkasten geschmissen, hatte mich eigentlich nur für Berlin beworben.
Du stammst doch aus
Berlin. Ich komme aus Berlin, genau.
Ah, okay. Mhm.
Und die Organisation ist für Berlin und Brandenburg zuständig. Die haben mich dann zum offenen Kanal geschickt in Berlin, da wollten sie lieber jemand anders und dann riefen die an, ja, also sie hätten da noch so eine unbesetzte Stelle, Notenlesen erwünscht, das würde ich ja wohl können. Das Problem wäre halt, es wäre in Frankfurt oder. Mhm. Habe ich einmal kurz geguckt, es fährt halt alle halbe Stunde ein Zug dahin, ja gut, probieren wir mal aus.
Für unsere nicht ganz Ortskundigen, wie lange fährst du da?
Also der RE fährt von Friedrichstraße bis Frankfurt, fährt ziemlich genau eine Stunde. Mhm. Von Haustür zu Haustür habe ich da ungefähr so 2 Stunden eine Strecke gebraucht. Mhm. Und bin dann dahin gefahren. Das war das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt. Als Orchester- und Notenwart war diese FSJ-Stelle ausgeschrieben. Und habe dann mein sehr kurzes, sehr informelles Bewerbungsgespräch geführt, wurde einmal durchs Haus geführt und dann ja habe ich am 1. September dann meinen FSJ angefangen. Und das war das erste Mal, dass ich so richtig mit einem Berufsorchester hinter den Kulissen was zu tun hatte. Also ich war halt früher immer schon irgendwann schon mal im Konzert und zu Musikschulzeiten einmal brauchte das Musikschulorchester noch irgendwie Verstärkung. Da haben wir bei dann irgend so einem modernen Stück als Schlagzeuger hinten mitgespielt. Aber mehr hatte ich mit Orchester davor nicht zu tun. Mhm. Und habe dann festgestellt, ja, es ist ja eigentlich ganz lustig. So die Musiker sind ja irgendwie so ein gewisser Schlagmensch, macht irgendwie Spaß und man hört jede Menge Konzerte. Ja, klingt schon mal ganz spannend.
Aber du bist da auch sofort in die Verantwortung gekommen, ne? Wenn
ja, man also als FSJler läuft man halt mit. Es ist immer noch ein fester Orchesterwart mit dabei.
Ja.
Aber man ist halt, also es waren zwei Feste und ein FSJler und einer von den Festen war immer dabei, auch allein, weil die, irgendwer muss ja den LKW fahren.
Okay.
Das darf ich ja halt nicht.
Ja.
Aber ja, ich habe dann halt mit immer noch einem festen Orchesterwart, haben wir dann die Konzerte auf- und abgebaut.
Ja, das war jetzt FSJ und danach hast du noch studiert?
Genau, danach, da habe ich dann ein paar Leute kennengelernt und der eine meinte, ja, also er will Musikwissenschaft studieren in Leipzig. Es waren dann so vier Leute, die wir insgesamt also sich Leipzig ausgesucht hatten als Studienort. Komm doch mit. Habe ich gesagt, ja gut, warum nicht? Musikwissenschaft, ja, könnte auch passen. Habe dann so überlegt, naja, vielleicht wäre Dramaturgie beim Orchester ja auch was. Habe dann später festgestellt, nee, muss auch nicht sein. Dann wurde ich noch mal gefragt in Frankfurt, ein halbes Jahr leitender Orchesterwart in Krankheitsvertretung. Mhm. Hab dann da für mich festgestellt, naja, eigentlich ganz nett, aber 40 Jahre lang als Erste da sein, Bühne aufbauen, Konzert betreuen, Bühne wieder abbauen, wieder nach Hause fahren, 10-Stunden-Tage.
Und körperlich schwere Arbeit
zum Genau, Teil, das ne? dann irgendwie bis 65 machen, glaube ich nicht.
Ja.
Und habe dann mich so für die nächste Stufe sozusagen entschieden, eher Richtung Orchesterbüro. In Jena kannte ich dann den Intendanten, der war nämlich vorher Orchesterdirektor in Frankfurt.
Okay.
Und habe einfach mal gefragt, weil im Studium war auch noch so ein Praktikum Teil des Studiums, ob ich nicht bei denen mein Praktikum im Orchesterbüro machen könnte. Mhm. Es war ein unbezahltes Praktikum. Okay. Ich habe mich bei Jena Kultur beworben, also Jena Philharmonie ist ein Eigenbetrieb der Stadt und habe gesagt, also unbezahltes Praktikum, wie wäre es dann so mit einem halben Jahr? Und dann haben die gesagt, nee, also es stehen nur 4 Monate in der Studienordnung, sie kriegen auch nur 4 Monate unbezahlt.
Ja.
Warum sie mich nicht länger für lau arbeiten lassen wollen, weiß ich auch nicht. Und habe dann da 4 Monate mein Praktikum bei denen heißt es auch KBB, gemacht. Und habe halt auch schon so das letzte Jahr angefangen, mich zu bewerben, weil die Stellen in Deutschland gibt es ja nicht so viele. Also es gibt 120 oder so Berufsorchester, bei jedem gibt es 1 oder 2 Orchesterbüros. Wenn es hochkommt, gibt es da vielleicht 500 Stellen in Deutschland und es muss halt gerade eine frei sein.
Ja, aber dann, eine richtige Ausbildung gibt es dafür nicht, das ist Learning by Doing, oder?
Ja, also es gibt in Frankfurt an der Hochschule gibt es den Studiengang Orchestermanagement, das ist ein Masterstudiengang, aber das ist der einzige, der so wirklich konkret in die Richtung gibt, sonst gibt es ja irgendwie so Kulturmanagement oder so, aber ich glaube, da lernt man jetzt auch nicht DVK. Und also es gibt viele, die kommen entweder von der Musikwissenschaft oder haben Instrument studiert und wollen das jetzt aber nicht im Orchester spielen. Oder Kulturmanagement oder sowas. Also man muss halt schon irgendwas mit Musik zu tun haben und man sollte wissen, wie ein Orchester funktioniert und dass ein Englischhorn halt eine Oboe ist und kein Blechblasinstrument.
Ja. Wir müssen noch kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer TVK erklären.
Ah, okay, der TVK, das ist der Tarifvertrag für die Musiker in Konzert- und Opernorchestern, also der Tarifvertrag, nach dem die Musiker arbeiten. Die Bibel, nach der ganze Planung läuft sozusagen, da steht dann drin, was ist ein Dienst, wie viele Dienste in der Woche, wie viele Dienste im halben Jahr, wie viel Ruhezeit, alles sowas.
Das ist so ein Hintergrund, den man unbedingt haben muss, wenn man so Dienstpläne zusammen macht.
Sonst genau, die um Dienstplan Kollegen zu bauen, sauer. Muss man TVK. Nein, nicht die Kollegen sauer, aber sonst funktioniert die Diensteinteilung halt nicht.
Okay.
Weil wenn wir jetzt mehr Dienste pro Woche planen, als die Musiker spielen dürfen, dann haben wir irgendwann ein Problem.
Ja. Tim, wo bist du denn? Was denkst du in 10 Jahren? Was wäre so dein Traum?
Also irgendwie generell wieder Richtung zurück. Nach Berlin würde ich gerne, weil meine Familie ist halt noch komplett da. Meine 2 Cousinen haben mal woanders, waren für die Ausbildung woanders, sind aber mittlerweile auch wieder alle nach Berlin. Und 600 Kilometer ist halt doch eine gewisse Entfernung. Das heißt, ich bin irgendwie zu Ostern, zu Weihnachten und im Sommer mal da und mehr nicht. Mhm. Ja, ich glaube, Intendant oder sowas, nee, das muss nichts sein. Das ist mir zu viel Politik und zu viel Händeschütteln. Ich glaube, ich bleibe eher beim Tagesgeschäft.
Okay, super. Ja, nach dem alternativen Beruf hatte ich schon gefragt mit dem Bäcker. Das war es dann nicht. Doch, vielleicht doch. Was war so als junger Mann dein, als ganz junger Mann, du bist ja noch ein junger Mann, was war als ganz junger Mann noch dein Traum?
Ich hatte mal, bei Tonmeister hatte ich mal einmal, fand ich ganz interessant, hab mir dann einmal die Eignungsprüfung an der UdK angeguckt und hab gesagt, okay, nein, nie im Leben. Weil für Tonmeister, du musst halt ein Instrument spielen wie auf Hauptfachniveau, also als ob du es studieren würdest. Dazu Musiktheorie, du musst hören.
Ja.
Mehrstimmige, tonal, atonal, Tonleitern, tonal, atonal, sie spielen ja dann irgendwas vor, wo war denn jetzt der Schnittfehler da drin? Mhm. Also die hören ja auch, wenn wir CD-Aufnahmen machen, sitzen die mit der Partitur da, hören den Sound und sagen, also die Bratsche hier in Takt 12 war aber ein bisschen tief und das ist, die Leute sind einfach unglaublich und das kriege ich einfach nicht hin.
Die sind oft hier bei uns in der Staatsphilharmonie natürlich zu Gast, wenn wir CDs machen, aber oft im Hintergrund so ein bisschen, denen traut man diese Fähigkeiten gar nicht so zu, weil das so ruhige Menschen sind oft. Ne?
Die hört man also, halt meistens so aus dem Lautsprecher, wenn sie irgendwas zurücksagen.
Ja.
Oder auch bei Radioübertragungen.
Vor langer, langer Zeit hatten wir mal so einen Fall, wo der Tonmeister eigentlich den Dirigenten fast ersetzt hat, weil der Dirigent diese feinen Fehler oder Verbesserungssachen gar nicht mitgekriegt hat. Ne? Mhm. Dann gibt es Tonmeister, die dann nachhaken. Also das wäre was dich noch interessiert hätte, ist aber dann an der Eignungsprüfung.
Ja, genau. Also dann hatte ich auch mal irgendwie geguckt, ja, Mediengestalter, Bild und Ton wäre vielleicht sowas Ähnliches gewesen. Aber irgendwie ist es dann doch jetzt Orchestermanagement geworden.
Ja.
Irgendwas mit Chemie hatte ich noch mal kurz geguckt, aber ne, war es dann auch nicht.
Ja,
ich war mir einfach immer nicht so wirklich sicher, was will ich denn jetzt eigentlich machen nach der Schule? Und irgendwie war dann dieser Zufall ganz gut, dass ich dann da so reingerutscht bin.
Ja, und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ja natürlich, der Tim ist hier nicht nur eine organisatorische Schnittstelle, sondern der Tim ist auch der Rettungsanker, wenn was mit der EDV nicht zu verstehen ist. Also ich muss ja oft nachfragen mit Outlook-Kalender und sowas, das weißt du alles. Und du bist so ein Rechtschreibfuchs, ne?
Ja, es ist zu Schulzeiten, jahrelang in der Schülerzeitung gewesen, vielleicht ist da was hängen geblieben. Ich kriege immer alles zum Korrekturlesen, die ganzen Programmhefte und Spielzeithefte, das habe ich dann halt immer schon gelesen. Mhm.
Aber du bist so ein bisschen Perfektionist, ne?
Ja, irgendwie. Es ist vielleicht auch ganz gut für den Job, wenn man jetzt irgendwie alles mal organisiert haben will.
Strukturiert und perfektionistisch, ne? Das ist schon, das sind schon Eigenschaften,
die nicht immer, aber ja.
Ja. Okay. Tim, wenn du nach Hause kommst, hier nach so einem anstrengenden Tag, machst du dann Musik an bei dir zu Hause?
Nee, Musik höre ich relativ selten. Mhm. Und einfach weil ich glaube, das ist so ein Ding, was wenn alle den ganzen Tag Musik haben, dann muss man das nicht auch noch.
Ich glaube, das geht vielen Musikern auch so. Und wenn du dann Musik anmachst, dann nicht einfach Radio, dann suchst du schon aus, was dir passt oder lässt du dir da was anbieten im Radio?
Nee, Radio höre ich sehr wenig. Ich habe während des FSJ in Frankfurt lief in der Notenbibliothek immer Deutschlandradio Kultur. Mhm. Das war erstaunlich spannend, weil die haben viele interessante Sachen vorgestellt, aber Radio höre ich eigentlich äußerst selten, eigentlich irgendwie dann schon was Geplanteres. Und Klassik meistens auch nicht, sondern eher so Richtung Jazz, Big Band, weil das ist ja so mein privates Hobby.
Ja, nicht nur dein privates, sondern du bei Festivitäten spielen wir ja auch mit einer zusammengewürfelten Big Band.
Ja, genau, die habe ich ja damals, als ich kam, habe ich die erstmal aus purem Eigennutz wieder ins Leben gerufen. Ja.
Okay, und du spielst da ein außergewöhnliches Instrument meistens, ne?
Ja, Saxophon, Bariton-Saxophon.
Bariton-Saxophon.
Genau. Da bin ich auch in Frankfurt draufgekommen, weil die hatten eine Big Band gegründet, auch so aus Orchestermusikern. Und das Bariton war halt noch frei. Und dann habe ich das erste Jahr, nach irgendwie 2 Wochen war Takt der offene Tür, da habe ich die Baristimme einfach auf dem Alt mitgespielt, weil das ist ja eine Oktave höher, das geht ja.
Okay.
Und dann gab es dann ein Jahr später oder so, gab es nochmal so ein Projekt und da haben sie dann das Bariton aus der Musikschule ausgeborgt.
Ja.
Und dann hatte ich zum ersten Mal so ein Ding in der Hand, das macht schon Spaß.
Das ist schon ein vehementes Instrument.
Man ist auch so eine Mischung aus mit den Saxophonen oder mal ist man bei den Posaunen mit drin und man hat manchmal schöne Basslinien.
Ja, cool. Ja, Tim, super Einblick in dein Leben. Ich habe schon gefragt, wo du in 10 Jahren bist. Das ist noch nicht ganz klar. Vielleicht in Richtung Berlin wieder, aber vielleicht bleibst du ja in der Pfalz. Welche Vorzüge siehst du hier in der Pfalz? Oder bist du nicht so der Naturgänger?
Och doch, also die Pfalz ist ja wirklich schön. Jetzt am letzten Wochenende war ich zum Beispiel zum ersten Mal auf dem Donnersberg. Da oben war es dann schon relativ winterlich, bevor es hier unten in der Ebene angekommen ist. Und ich meine, die Pfalz ist halt wirklich schön. Mhm.
Du
es bist gibt ja diesen Spruch, arbeiten, wo andere Urlaub machen.
Genau. Und du bist nicht wie die meisten jungen Kolleginnen und Kollegen hier Richtung Mannheim orientiert, die Stadt suchen. Du bist dann eher ländlicher gezogen, oder?
Na, ich wohne in Oggersheim, also es ist ja noch Ludwigshafen. Aber das war damals auch so ein bisschen praktisch, weil ich habe halt in Mannheim und in Ludwigshafen gesucht damals. Mhm. Ich habe in Mannheim fast immer die Antwort bekommen, oh, es haben sich gerade 150 Leute auf die Wohnung beworben. Wenn wir uns bis Ende März nicht melden, dann ist die Wohnung weg. Ich wollte halt zum 1.4. einziehen, weil ich am 1.4. hier angefangen habe. Hab mir dann auch 2 andere Wohnungen in Mannheim angeguckt, die aber nicht so gut waren. Und hier die eine Wohnung in Ludwigshafen. Ja, wann wollen Sie kommen? Oh gut, passt, kommen Sie vorbei. Und das ist halt so ein privater Vermieter, da hat vorher seine Tochter drin gewohnt. Die ist dann mit ihrem Freund zusammengezogen und ist halt eine schöne Wohnung, ist halbwegs ruhig, ist relativ nah zur Philharmonie, von daher.
Und nah natürlich am Pfälzerwald, in die Richtung. Ja, Tim, bei dir läuft nicht nur die Technik zusammen, da laufen auch die Geschichten zusammen. Ne? du erlebst ja ganz viel und bist ja da auch die Schnittstelle. Willst du uns da ein bisschen dran teilhaben lassen? Was passiert denn da alles im Hintergrund?
Ja, also es gibt ja diese Geschichten, wenn man sie erlebt, dann ist es nicht so schön, aber hinterher kann man dann was erzählen. Zum Beispiel, wir sind mal nach Wolfsburg gefahren und mussten nach Hannover umsteigen. Und ich glaube, unser Zug hatte Verspätung und der Anschlusszug fuhr dann erst eine Stunde später. Das heißt, wir hatten eine Stunde Aufenthalt in Hannover Hauptbahnhof, hat sich halt jeder was zu essen besorgt und dann trafen wir uns wieder oben am Gleis für die Weiterfahrt. Mhm. Und so ein Orchester, 70 Leute, steht halt so ein Stückchen den Bahnsteig runter und ja. Dann kam die Durchsage, der Zug fährt jetzt auf der anderen Seite des Bahnsteigs ein, also ich einmal gerufen, Gleiswechsel, rüber, das haben wohl nicht alle mitbekommen, okay. Unser Zug fuhr ein, wir stiegen ein und es haben wohl so einige Leute waren der Meinung, nein, das ist nicht unser Zug, nein, nicht einsteigen, und haben dann noch so 10 Leute irgendwie wieder rausgezogen aus dem Zug und sind in den eingestiegen, oje, der auf oje. Unserem ursprünglichen Gleis einfuhr.
Und das Konzert war am Abend?
Nee, wir sind am Abend nach der Probe gefahren, weil am nächsten Morgen hatten wir Generalprobe in Wolfsburg, es war mit Film. Und wir sind dann halt im Zug nach Wolfsburg und die Schaffnerin sprach mich an, sagen Sie mal, sind Sie komplett? Ja, hoffentlich schon. Ja, in dem anderen Zug, da wären so Leute, die würden behaupten, zu uns zu gehören. Und dann hatten wir zum Glück so eine Teilnehmerfahrkarte bei der Gruppenfahrkarte. Und ich hatte halt die Gruppenfahrkarte, dann konnten wir beweisen, dass wir zusammengehören. Und der andere Zug hielt zum Glück dann auch in Wolfsburg, allerdings eine halbe Stunde später. Und dann mussten wir halt selbst zum Hotel laufen.
Aber da fällt einem das Herz in die Hose.
Ja, ja. Oder, ja. Oder ich bin ja auch Ansprechpartner für die Musiker für eigentlich alles. Mhm. Und meine Lieblingsgeschichte dazu ist Orchesterfest im Luisenpark in Mannheim. Es wurde was besorgt, was auf den Grill kommt und dann hat jeder noch irgendwie was mitgebracht für das Begleitbuffet. Und dann standen wir da und guckten und da lag dann Salat und unter anderem auch Brot. Und irgendwer meinte, jetzt bräuchten wir eigentlich noch ein Brotmesser. Herr Rademacher, haben Sie ein Brotmesser dabei? Ja klar, wer hat nicht immer eins in der Tasche?
Also da sieht man
diese Fixierung ist irgendwie da.
Ja, der Rademacher muss dann für alles herhalten. Den fragt man zuerst mal.
Ja, ne? Genau.
Das ist genau.
Oder wir hatten mal in Stuttgart ein Konzert. Das war das dritte von der Tournee, das dritte Konzert mit der dritten Harfe, weil das erste Konzert hat die Harfenistin noch gespielt. Dann wurde sie krank. In Wien am Sonntag hatten wir den Harfenisten aus Linz.
Ach Gott.
Und das dritte Konzert war in Stuttgart. Da hatten wir dann die Harfe aus Stuttgart. Anderes Thema.
Ja.
Der LKW stand leider im Stau, weil eine der beiden Strecken von Mannheim nach Stuttgart war voll gesperrt und die haben dann die andere Strecke genommen. Die war natürlich voll.
Ja.
Überholverbot für LKWs. Der Bus ist dann irgendwann an denen vorbeigefahren, war Ja. Bisschen zu spät in Stuttgart, aber immer noch pünktlich. Aber der Instrumenten-LKW brauchte halt irgendwie, weiß nicht, 3, 4, 5 Stunden.
Ja.
Und um 20 Uhr war es Konzert. Ich glaube, 19.15 Uhr war dann der LKW da. Wir haben mit vereinten Kräften einmal alles ausgeräumt, ja. Viertelstunde Anspielprobe gemacht. Dann begann das, der Einlass ein bisschen später. Das Konzert hatte, glaube ich, nur 10 Minuten Verspätung.
Ja.
Und dann, das, so eine Sachen erlebt man dann auch.
Ja, das kriegt so ein Dirigent im besten Falle gar nicht mit.
Ja gut, ne? In dem Fall hat er es mitbekommen, weil die Anspielprobe nicht stattgefunden
aber was,
hat.
Aber was da alles für eine Arbeit im Hintergrund genau, zu tun ja. war mit den Harfen. Und dazu muss man den Menschen draußen erklären, dass die Harfenistinnen, Harfenisten ihre Instrumente nie selber mitbringen. Die werden immer von uns gestellt. Also so wie das Schlagzeug und die Kontrabässe. Das wird den Musikern dann nicht zugetraut, die selber mitzubringen.
Genau, ja. Und dass die Harfenistin ausgefallen ist, das war Himmelfahrt an dem Donnerstag. Also Mittwoch war das erste Konzert. Donnerstag sagte sie dann, also ihr geht's nicht gut. Wenn jemand am Sonntag spielen könnte, wäre gut. In Wien habe ich erstmal andere Harfenisten angerufen. Ich brauche Telefonnummern aus Wien.
Ja, also genau.
Haben wir natürlich nicht.
Das kommt dann über private Kontakte. Kennst du jemanden, der in Wien jemand kennen könnte? Oder?
Nee, ich kann, die Harfen sind ja eh relativ vernetzt. Da gibt's so eine Harfengruppe. Irgendwann hatten wir mal ein Neujahrskonzert. Da hat sich die Harfenistin kurz vorher dann Hand gebrochen oder an der Hand verletzt, jedenfalls ist kurzfristig ausgefallen, dann haben die das in die Harfengruppe eingestellt und irgendwer hatte dann Zeit. Also Harfenistinnen kennen sich untereinander relativ gut und haben dann auch die deutschen Harfenistinnen konnten wir dann Kontakte aus Österreich geben.
Ja. Also weil kein österreichische Konkurrenz.
Orchester haben wir überhaupt keine Nummern.
Habt ihr überhaupt keine
Nummern? Ist auch für uns ja relativ weit weg.
Aber die anderen Nummern hast du alle parat, die liegen alle da.
Wir haben so einen großen Hefter, genau, da sind die Orchesterlisten von fast allen deutschen Orchestern drin. Ich glaube, von ein paar so Richtung Schleswig-Holstein und so wird es dann irgendwann dünn, da wo wir toi 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 sehr selten anrufen müssen. Mhm. Und dann bei uns sind sie nach Entfernung geordnet und dann geht man halt im schlimmsten Fall, telefoniert man sich einmal durch.
Und immer weiter weg. Ja, zuerst genau. Guckt man in der Nähe und dann.
Genau, ja, je nachdem, wenn es weiter weg ist, dann wird ja auch die Wahrscheinlichkeit geringer, dass erstens jemand schnell da ist und wer fährt 500 Kilometer, um hier jetzt mal ein Konzert mit uns mitzufahren?
Ja.
Gibt bestimmt Leute, die das machen. Und wenn sie das machen und wir es brauchen, ist das schön. Aber ist ja auch ein Aufwand, einen Tag hier hinzufahren, einen Tag zurückzufahren.
Ja, super. Ja, Tim, herzlichen Dank für deinen Einblick hier in dein Schaffen und dein Leben. Ja, ne? Jetzt zum Schluss vielleicht noch dein ultimativer Plätzchen-Tipp für Weihnachten. Wo freust du dich am meisten drauf?
Plätzchen, oh, das ist, das Problem ist, meine Mutter backt so gut, hier ist alles lecker.
Du hast ja Vorbilder.
Ja, das muss in der Familie liegen. Nee, aber Weihnachten ist für mich eigentlich eher so Familie sehen, weil es ist halt so Ostern und Weihnachten ist wirklich so die große Familie immer mal zusammen mit Oma, Cousins, Cousinen, Tante, Onkel und alle mal auf einen Haufen. Deswegen Weihnachten ist bei mir irgendwie hauptsächlich so nachmittags Kuchen essen, abends oder dann den Nachmittag über sich unterhalten, abends essen und das ist für mich irgendwie eher so Weihnachten.
Okay, also die Plätzchen müssen nicht unbedingt sein, aber die
sind schön, es ist auch toll, aber
okay. Ja, lieber Tim, herzlichen Dank für die Einblicke und dann wollen wir hoffen, dass wir ein schönes nächstes Jahr haben zusammen.
Genau.
Hier. Ja, tschüss.
Tschüss.